ARD.
Mein Name ist Annette Ewen, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Der Titel der heutigen Folge ist Lehrkraft 3.0 Wege aus der Überlastung. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek. Es gibt ja Themen, zu denen kann jeder was sagen. Die eignen sich dann auch wirklich perfekt für einen Smalltalk. Das Wetter zum Beispiel ist so ein Klassiker. Und ich finde auch Schule bzw. der Job als Lehrer ist so ein Thema. Denn wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht. Selbst als Schüler natürlich oder, wie jetzt in meinem Fall, als Elternteil von Schulkindern. Ich finde das total spannend, was sich da alles geändert hat bei mir. Da war das klassischer Frontalunterricht. Es herrschte ein ganz strenges Regiment mit viel Auswendiglernen. Heute erlebe ich das so, dass der Unterricht doch viel mehr an die Bedürfnisse der Kinder angepasst ist. Das ist natürlich toll, das ist richtig gut, hat aber auch seine Schattenseiten, nämlich eine hohe Arbeitsbelastung.
Die Belastung der Lehrer ist schon enorm. Das ist schon eine Hausmarke, die gesetzt worden ist.
Das merkt man gerade bei den jüngeren Kollegen, dass die wirklich immer in der Nacht um 0 Uhr dann manchmal noch Nachrichten schreiben.
Ich musste teilweise schon um 4 aufstehen, um halt noch Vorbereitung oder Nachbereitung für meinen Unterricht zu machen.
Man kriegt mit, dass jetzt gerade zum Ende des Schuljahres hin auch einfach die Haut dünner wird. Also man merkt, dass die Belastungsgrenze der Kollegen einfach oftmals erreicht ist.
Also ich habe es jetzt erst geschafft, meine Sommerreifen aufzuziehen.
Ja, und was dann gerne mal kommt beim Smalltalk mit den Nachbarn, na, bei so viel Urlaub, warum meckern die denn? Über das Thema Überlastung bei Lehrern spreche ich natürlich nicht allein, sondern ich habe mir einen sehr kompetenten Kollegen aus dem Ostseestudio in Rostock dazugeholt, Ramon Gerwin. Hallo Ramon.
Hallo Annette, grüß dich.
So Ramon, abgesehen davon, dass du seit Monaten zu diesem Thema recherchierst, bist du allerbestens geeignet, muss ich sagen, sogar aus mehreren Seiten. Denn du warst natürlich mal Schüler, klar. Du kennst es aus der Seite des recherchierenden Journalisten und du kennst auch die Seite des Lehrers. Du hast ja mal ein paar Jahre als Lehrer gearbeitet, ne? In welchen Fächern hast du denn unterrichtet?
In zwei ganz, ganz unterschiedlichen Fächern. Nämlich einmal in der Weltsprache Englisch und dann war ich auch noch in der Welt der Biologie unterwegs.
Also wirklich eine bunte Mischung.
Ja.
So, mit wem hast du dich denn jetzt alles in Vorbereitung auf unser Thema heute unterhalten?
Ja, ich bin von Lehrerzimmer zu Lehrerzimmer gereist und habe mich da natürlich mit vielen Lehrerinnen und Lehrern unterhalten, mit einigen auch telefoniert und da war wirklich alles dabei. Von B wie Beutzenburg zumindest bis Z wie Zarentin. Und auch Gespräche mit Schulleiterinnen und Schulleitern habe ich geführt. Natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern, mit Eltern, Gewerkschaften, einem Bildungsexperten auch aus Rostock und auch einer Fachärztin für Arbeitsmedizin.
Lehrermangel ist ja ein ganz großes Stichwort. Klar, wenig Personal heißt dann auch für das wenige Personal viel Arbeit. Das hört und liest man ja immer wieder. Wir sprechen heute darüber, wie die Lage aktuell ist, wie es überhaupt so weit kommen konnte und wie Schule sich verändern muss, damit unsere Kinder einen guten Unterricht haben und gut ins Leben starten. Ramon, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ich habe eine Internetseite gefunden, du wirst sie kennen, auf der das Land Mecklenburg-Vorpommern Lehrerstellen ausschreibt. Auch nach Regionen und so weiter gestaffelt, ist eigentlich ganz gut, ganz übersichtlich. Mhm. So, und im Moment sind dort mehr als 200 offene Posten gelistet. So, und du hast mir auch im Vorgespräch eine andere Zahl genannt. Bis 2030, also in 6 Jahren, wird jeder 5. Lehrer in Rente gehen. So, und um diese beiden Sachen auszugleichen, also die, die sowieso fehlen und die, die fehlen werden, müssten jedes Jahr rund 700 neue Lehrerinnen und Lehrer dazukommen. Heißt, das Thema wird uns ja noch eine ganze Weile beschäftigen. Wie kam es so weit? Also, warum gibt es so wenig Lehrer?
Ja, da müssen wir wirklich mal ein bisschen zurückspulen und können da auch in die 90er gehen. Also das war ja durch die Wende eine Zeit des Umbruchs. Mhm. Damals gab es ja noch die Polytechnische Oberschule, so hieß es damals. Und dann gab es auf einmal das dreigliedrige Schulsystem, heißt also mit Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Und ich habe mit Thomas Beutling gesprochen. Er ist der stellvertretende Schulleiter auf dem Recknitz-Campus in Lage. Und er hat mir zum Beispiel gesagt, dass Hauptschulen einfach über Nacht kamen, aber keiner wusste, was eine Hauptschule halt überhaupt ist.
Ja.
Und Annette Lindner kennt das auch sehr gut. Sie ist heute Vorsitzende der GEW hier in Mecklenburg-Vorpommern und selber auch Lehrerin in Friedland. Und sie hat diese Zeit damals auch miterlebt.
Die Lehrerinnen und Lehrer hatten damit zu kämpfen, dass ihre Ausbildung nicht anerkannt wurde. Wir haben 60% des Gehaltes eines Westlehrers gekriegt. Und das zu den ganzen gesellschaftlichen Neuerungen, die ja auf alle zukamen. Also es war ja, als ob man ausgewandert ist in ein anderes Land, nur dass man dabei zu Hause geblieben ist.
GEW, das vielleicht noch als kleiner Einschub, heißt Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, ne? So heißt das.
Ganz genau. Mhm. Und da sind 4.500 Mitglieder aus dem ganzen Bildungssektor organisiert. Ja, und diese ganzen gesellschaftlichen Probleme, die strömten natürlich auch in die Schulen. Heißt also, es war eine unsichere Zeit, viele Leute verloren ihre Jobs und der Lehrerberuf hat auf jeden Fall darunter auch gelitten. Ne?
Und es gab ja auch einen richtigen Geburtenknick, ne?
Ja, genau. Also die Schülerzahlen gingen in wenigen Jahren auf ein Drittel runter. Das heißt also, die Klassenräume wurden immer leerer und deswegen gab es dann 1994 Massenentlassungen. Allein in diesem Jahr wurden 4.000 Lehrerinnen und Lehrer entlassen. Und das hat vor allem junge Lehrkräfte betroffen, heißt also die Generation, die heute dann so Ende 40 ist. Mhm. Du hast schon vorhin gesagt, die ältere Generation geht bald in Rente und dahinter klafft halt ein richtiges Loch. Es kommen dort also wenig Lehrerinnen und Lehrer nach.
Und wie wurde dagegen gesteuert? Das war ja abzusehen.
Ja, da gab es dann ein Jahr später, 1995, das sogenannte Lehrerpersonalkonzept. Das ist auf Drängen der GEW entstanden. Die damalige Landesregierung hat sich dann auch Gedanken gemacht, wie man jetzt diese Massenentlassungen verhindern kann. Und da waren dann beispielsweise Modelle drin wie Altersteilzeit oder Vorruhestand. Und aber ein ganz entscheidender Knackpunkt ist die Zwangsteilzeit. Das heißt also, viele Lehrerinnen und Lehrer wurden dahin gebracht, dass sie weniger Stunden unterrichten und haben dann natürlich dadurch auch weniger Geld bekommen. Und die meisten sind dann so auf ungefähr 20 Unterrichtsstunden runtergegangen.
Und wie viele Stunden waren vorher üblich?
Ja, also zu der Zeit waren es 25. Die Entwicklung ist aber auch ganz interessant. Bist du bereit für ein paar Zahlen?
Los geht's.
Los geht's. Und zwar habe ich mich mal durch so ein paar vergilbte DDR-Dokumente gewühlt.
Ja.
Und dort habe ich zum Beispiel gefunden, dass Lehrer, die in den oberen Klassen unterrichten, 22 Stunden unterrichten mussten.
Ja, das hört sich immer so wenig an, ne? Aber darauf kommen wir gleich noch.
Ja, genau. Und die Belastung blieb ja gleich, weil es hat keiner voll gearbeitet. Also diese Zeit wurde dann immer mehr, bis dann in den 90ern nachher diese 25 Stunden standen.
Mhm.
Und dann musste das Land aber 2004 sparen und da wurden die Pflichtstunden auf 27 Stunden erhöht.
Krass.
Aber eine größere Belastung gab es ja nicht, weil alle waren noch in Teilzeit oder der Großteil zumindest. Das heißt, die haben es gar nicht so gemerkt.
Mhm.
Aber irgendwann waren die unsicheren Zeiten ja vorbei. Das heißt, die Geburtenzahlen stiegen auch wieder. Es kamen immer mehr Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsräume. Und dadurch mussten auch die Lehrkräfte auf 27 Stunden hochgehen. Und das war natürlich erstmal ein ganz schöner Schritt, dort wieder so viele Stunden zu unterrichten. Und mir hat Annette Lindner auch erzählt, dass eigentlich diese 27 Stunden nur eine Zeit lang da sein sollten. Und das ist aber nicht passiert. Das heißt also 20 Jahre später, also heute, haben wir immer noch diese 27 Stunden.
Kennst du den Spruch, nichts hält länger als ein gutes Provisorium? Das ist auch sowas, ne?
Ja, ganz genau. Mhm. Und wenn wir mal gucken, das in der Grundschule sind es sogar noch mehr, ne? Und MV ist da absolut der Spitzenreiter.
Ja.
In anderen Bundesländern ist das wirklich eine Ausnahme mit so vielen Stunden. Nur mal so ein Vergleich, wenn wir mal nach Niedersachsen schauen, das ist ja gar nicht so weit weg, da sind es 23,5 Stunden, die ein Gymnasiallehrer leisten muss.
Jetzt, ich meine, Menschen mit einer 40-Stunden-Woche, ne, die würden sich über 27 Stunden freuen. Vor allem, man muss ja sagen, es sind ja Schulstunden, ne? Also es sind eigentlich nur 45
genau.
Minuten. Da gibt es ja diesen Spruch, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei. Ich habe es vorhin angedeutet, das ist jetzt aber zu kurzfristig gedacht. Ne? Diese 27 Stunden müssen ja auch noch vorbereitet werden und nachbereitet ja auch noch. Ne?
Genau, und Nachbereitung heißt ja auch Tests und Klausuren kontrollieren, Gespräche mit Schülern, mit Eltern, mit Kollegen muss man sich absprechen. Es gibt sehr, sehr viele Konferenzen auch. Dann wollen auch Wandertage oder Klassenfahrten geplant werden. Zeugnisse muss man machen. Es werden halt immer mehr Aufgaben, relativ Neues auch, das spricht auch der aktuelle Bildungsbericht darüber, dass auch Themen wie Digitalisierung oder Zuwanderung, Inklusion mit dazukommen. Und du hast es eingangs schon gesagt, ne? Wir sind ja immer mehr darauf bedacht, auch individuell auf Schülerinnen und Schüler zu gucken.
Ja.
Vor 30 Jahren hat sich ja kaum jemand für Lese-Rechtschreibschwäche, ADHS oder Hochbegabung oder so interessiert.
Klassenkasper und fertig, ne? Oder
ja,
zu
genau.
blöd halt. Ne?
Ja, genau. Mhm. Oder zu faul.
Ja.
Ne? Und wir sind ja heute viel, viel sensibler, was das angeht.
Das stimmt, ja.
Und das bringt auch viel Arbeit mit sich. Förderpläne müssen nicht nur geschrieben werden, sondern am besten auch umgesetzt. Und dieser Mehraufwand macht den Beruf natürlich irgendwie nicht so attraktiv gerade.
Ja. Ich habe eine Schulfreundin, die fällt mir ein, die ist als Seiteneinsteigerin, jetzt Lehrerin, seit vielleicht so 2 Jahren. Über Seiteneinsteiger sprechen wir auch noch an dieser Stelle. Und was sie allein erzählt, was da passiert ist, was da los ist, die Kinder, wie die manchmal durchdrehen im Unterricht. Und was sie da alles machen muss nach Schulschluss, ne? Also ich denke da an Telefonate mit Psychologen von Kindern, natürlich mit den Eltern. Solche Sachen hast du ja auch schon erwähnt. Und dann solche Sachen wie, sie schickt ihren Mann mit den Kindern auf den Ausflug, dass sie am Wochenende in Ruhe arbeiten kann. Also das ist ja nicht nur so ein Gefühl, dass das Lehrpersonal hat, dass es mehr wird, sondern das ist ja auch belegbar, oder? Es gibt da Untersuchungen, ne?
Für MV gibt es tatsächlich nur eine einzige Studie, die sogenannte Live-Studie, LAIW. Das steht für Lehrerarbeitszeit im Wandel. Das wurde in Auftrag gegeben vom Deutschen Philologenverband und durchgeführt tatsächlich in Rostock 2018 vom Institut für Präventivmedizin der Unimedizin. Und die haben sich halt mal Gymnasiallehrer angeguckt über 4 Wochen bei einer durchschnittlichen Woche, also nicht, wo jetzt irgendwie Abiture noch kontrolliert werden mussten oder so, und haben da die Arbeitszeit dokumentiert. Und Steffi Kreuzfeld, das ist eine Fachärztin für Arbeitsmedizin, die hat die Daten mit ausgewertet.
In früheren Studien vor Jahrzehnten noch ist man davon ausgegangen, dass so 40-50% der Arbeitszeit durch Unterrichten ausgefüllt werden. Und inzwischen ist aber durch die Zunahme von außerunterrichtlichen Tätigkeiten der Anteil für das eigentliche Unterrichten immer geringer geworden. In unserer Studie war das ungefähr bei 38%. In anderen Studien ist der sogar unter 30% gerutscht. Das eigentliche Unterrichten macht nur noch ein Drittel der Gesamtarbeitszeit aus.
Das ist eine krasse Zahl, ne?
Absolut. Ja, total. Wenn man jetzt noch eine weitere Zahl dazu bringt, die auch aus der Live-Studie herausgekommen ist, wird es noch interessanter, weil im Durchschnitt, haben sie ausgerechnet, arbeiten Lehrerinnen und Lehrer 45,5 Stunden pro Woche. Könnten wir jetzt nur erstmal sagen, ja, ist natürlich mehr als unsere 40-Stunden-Woche, aber jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel. Die Unterschiede sind aber ganz, ganz groß. Es gibt natürlich ein paar Lehrkräfte, die ein bisschen weniger arbeiten. Mhm. Ein Großteil arbeitet aber auch bis zu 53 Stunden in der Woche. Und unterm Strich können wir also sagen, im Durchschnitt arbeiten Lehrerinnen und Lehrer hier im Land deutlich mehr als andere Beamte im öffentlichen Dienst.
Jetzt stehen ja die Sommerferien vor der Tür. Mhm. Das Thema viel Urlaub hatten wir ja schon. Also 6 Wochen im Sommer. Im Herbst ist es, glaube ich, 1 Woche. Dann Weihnachten, Ostern sind auch noch ein paar Tage. Und noch 2 Wochen im Winter.
Genau.
Also so viel Urlaub haben die wenigstens. Das ist einfach so. Das müssen wir nicht schönreden oder es ist jetzt auch keine Augenwischerei. So, wenn wir jetzt mal bei diesen 53 Stunden bleiben, die du gerade hattest, das könnte man ja argumentieren, das gleicht sich aus.
Ja, teilweise auf jeden Fall schon, ne? Aber ich habe mich mal durch die Landesverordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an staatlichen Schulen durchgewühlt. Und dort kann man...
Langes Wort.
Ja, total. Und die rechnen da auch ein bisschen rum. Mhm. Und ich habe dort gefunden, dass Lehrer und Lehrerinnen 45 Stunden Arbeitszeit haben sollen, weil das durch die Ferien wieder ausgeglichen wird.
Okay.
Da geht man jetzt ja ganz stark davon aus, dass die Ferien so gut wie frei sind. Mhm. Guckt man aber mal in die Realität rein, dann sieht man, dass zum Beispiel gibt es Vorbereitungstage an allen Schulen. Lehrerinnen und Lehrer nutzen die Zeit für Weiterbildung und natürlich bleibt auch nochmal ein Stapel Klausuren liegen. Das heißt also, man kann zusammenfassen, kaum eine Lehrkraft kann sich wirklich die ganzen Ferien frei halten. Und ich habe auch nochmal ein bisschen den Taschenrechner bemüht auf meinem Handy und mal ausgerechnet, welchen Anteil Unterricht jetzt hat, wenn man diese Zahlen mal hat. Das sind 45%.
Das heißt, wenn man den Urlaub dazu rechnet?
Genau. Mhm. So, das heißt also, 45% ist nur der Unterricht und die anderen 55% bleiben für Vorbereitung, Nachbereitung, alle Aufgaben, die da anfallen. Mhm. Die Studien, haben wir ja gerade gehört, sagen aber, dass im Durchschnitt 33% der Unterrichtsanteil ist. Das heißt also, das verschiebt sich natürlich einiges und das kommt halt dann so nicht hin.
Also eine lange Woche mit viel Arbeit, aber eben nur wenig Unterricht. So können wir das, glaube ich, mal grob runterbrechen. Da muss es doch jetzt aber andere Modelle geben, die besser sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wie machen das denn andere Länder?
Ja, also mal ganz kurz, so ein ähnliches System wie bei uns jetzt gibt es nur in Irland, Liechtenstein und Belgien, wenn wir mal auf Europa gucken.
Ja.
Alle anderen europäischen Länder rechnen alle Tätigkeiten in die Arbeitszeit mit ein. Mhm. Und in Deutschland gibt es nur ein Bundesland, was einen ähnlichen Weg geht, nämlich Hamburg. Dort gibt es die sogenannte WATZ, die Wochenarbeitszeit.
Ja.
Und dort werden halt alle Tätigkeiten mit einem bestimmten Faktor belegt. Also zum Beispiel eine Deutschstunde in der Oberstufe ist mehr wert als eine Biostunde bei einer 5. Klasse. Klar, okay. Weil der Arbeitsaufwand viel größer ist, der Korrekturaufwand und es ist natürlich auch vom Unterrichtsniveau her ein bisschen mehr. Mhm. Die Hamburger nennen das, Aufgaben werden verwatzt. Das heißt also, es gibt auch für Pausenaufsichten, für die Leitung einer Fachschaft eben diese Anrechnungsstunden. Und ich habe mich mal mit Jana Lorenz unterhalten. Die ist Lehrerin in Hamburg, kommt aber aus Mecklenburg-Vorpommern und hat auch ihr Referendariat im Dorf Mecklenburg gemacht, also zwischen Schwerin und Wismar. Mhm. Und die kennt also beide Systeme. Und sie findet insgesamt dieses Hamburger Modell wesentlich gerechter, sagt aber auch, es ist noch nicht perfekt, weil zum Beispiel kein Unterschied gemacht wird, ob da jetzt 10 Kinder oder 30 Kinder vor einem sitzen. Das ist natürlich auch eine ganz andere Arbeitsbelastung.
Aber ich finde, es hört sich gerechter an.
Ja, es ist auf jeden Fall in dem Sinne gerechter, weil bestimmte Tätigkeiten abgerechnet werden können. Ne? Wie gerecht es ist, das ist halt so ein bisschen die Frage, weil es gibt nämlich keine Forschung darüber so richtig. Mhm. Das heißt also, man könnte auch sagen, wie jetzt eine Aufgabe eingeschätzt wird, ist relativ willkürlich. Und wenn man ganz genau hinguckt, muss man auch sagen, auch die Hamburger Lehrkräfte arbeiten mehr als andere im Durchschnitt.
Mhm. Also kaum Zeit auch mal abzuschalten und das kann ja auch nicht gesund sein. Ich meine, man hört ja auch immer wieder, dass wahnsinnig viel Unterricht ausfällt, weil so viele Lehrer krank sind, ne?
Ja, genau. Also das ist halt so ein springender Punkt, das ist wie so ein Teufelskreis,
ja,
ne? Lehrer und Lehrerinnen werden krank, dann müssen andere sie vertreten, die sind dann in der Mehrbelastung, werden auch wieder krank und so weiter und so fort. Also Krankheit ist da ein ganz großer Faktor, aber viele steigen auch aus oder gehen halt vorzeitig in Ruhestand. Man muss sagen, dass es ja auch Altersanrechnungsstunden gibt, das heißt also ältere Lehrkräfte müssen nicht so lange arbeiten.
Okay.
Die nennen das auch die sogenannten Runzelstunden, sehr charmant. Aber für junge Lehrkräfte zum Beispiel gibt es solche Stunden nicht, also es gibt nicht irgendwie Kükenstunden oder so, weil sie mehr Zeit brauchen für ihre Unterrichtsvorbereitung.
Das wäre wirklich,
ne,
in der Tat gerecht, ja.
Ja, genau. Und deswegen steigen halt viele früher aus. Und ich habe auch mal beim Bildungsministerium nachgefragt. Es gibt aber keine Statistiken dazu, wie viele aussteigen und warum sie aussteigen.
Das wäre ja mal interessant, ne?
Ja,
das ist nicht erfasst.
Das ist nicht erfasst.
Ach, sonst erfassen wir doch alles.
Was aber erfasst ist von der Live-Studie, ist, dass in den ersten 5 Jahren, das ist so ein kritischer Zeitraum, ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer aussteigen. Und so hat das auch Josephine Lohmann gemacht, mit der ich gesprochen habe. Die hat nämlich nach dem Referendariat in Rostock die Reißleine gezogen.
Ich habe wirklich so viel gearbeitet in dieser Zeit, sodass ich das Wochenende wirklich 0 Stunden Freizeit hatte und mein Mann mir die ganze Zeit den Rücken freigehalten hat und mit unserem Kind auf dem Spielplatz war. Und wenn ich dann zwischendurch mal ein Bild gekriegt habe von unserem Kind, wie es sich freut, mit 1,5 Jahren auf dem Spielplatz zu spielen, habe ich mir gedacht, nee, da möchte ich dabei sein. Und so wollte ich nicht mehr weitermachen.
Das kann ich verstehen.
Ja, total. Und heute ist sie, arbeitet sie immer noch in der Bildung, ne? Sie ist Landeskoordinatorin für das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und sagt aber, ja, ich kann immer noch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bin aber jetzt glücklich. Und das war nicht immer so, weil sie hat in der Zeit, als sie ausgestiegen ist, auch viele Reaktionen bekommen, auch Zuspruch und so, aber auch Reaktionen, die eher so Unmutsäußerungen waren.
Von wegen, jetzt lässt du uns ja alleine, oder?
Ja, genau. Und das ist, was man ganz, ganz viel hört. Also ich habe auch mit vielen Lehrern gesprochen, die sagen, ja, trotz allem, ich bleib hier, weil wir brauchen ja Lehrerinnen und Lehrer. Also man sieht das schon, sie haben so ein ganz großes Verantwortungsgefühl, vielleicht bei dem einen oder anderen auch schon ein bisschen ungesund, zeigt ja aber auch, dass sie wirklich für ihren Job brennen.
Ja, aber wie du sagst, ne, man muss da natürlich auch irgendwann mal auf sich selbst gucken. Ist das noch gesund, was ich da mache, ne? Wenn man da so aufopferungsvoll ist?
Ja, auf jeden Fall.
So, also wenn jetzt Mitarbeiter so auf dem Zahnfleisch gehen, wie gerade von der Josephine Lohmann gehört, das hat ja dann zwangsläufig irgendwie auch Einfluss auf die Arbeit, also auch auf den Schulalltag. Nach deinen Recherchen, Ramon, wie zeigt sich denn diese Überlastung im Schulalltag? Krankheiten hatten wir ja gerade, aber genau. Was sind da noch so Auswirkungen?
Also es zeigt sich darin zum Beispiel, dass viele ihre Stunden runterschrauben. Heißt, sie gehen in Teilzeit und unterrichten dann nicht mehr so viel. Das macht mittlerweile jeder Dritte bei uns im Bundesland. Mhm. Und Simone Oldenburg, unsere Bildungsministerin, zum Beispiel hat gesagt, sie ist pro Teilzeit, weil sie versteht, dass es individuelle Gründe gibt. Manche wollen vielleicht weniger Belastung nach einer harten Zeit oder mehr Zeit für die Familien und Angehörigen. Das Kuriose dabei ist aber, dass viele Teilzeitlehrerinnen und Lehrer jetzt die Zeit aber wieder nutzen und sie in ihrem Beruf stecken. Also die nutzen sie gar nicht für ihre Freizeit.
Das ist natürlich, da beißt die Katze ein bisschen in den Schwanz, ne?
Ja, total. Und sie wollen ihre Arbeit gut machen, haben hohe Ansprüche und nutzen die Zeit dann halt wieder für den Unterricht, ne?
Ich muss noch mal einen Schritt zurückkehren. Wir haben ja ganz am Anfang auch schon drüber gesprochen, dass irgendwie Nachrichten mitten in der Nacht kommen und so weiter. Da fällt mir das Arbeitsrecht ein. Also 11 Stunden Ruhezeit müssen zwischen den Arbeitstagen sein. Also Gilt das nicht für Lehrer, dieses Arbeitsrecht? Ich meine, das klappt ja nicht. Abends Nachricht, um Mitternacht, um 8 Uhr wieder Unterrichtsbeginn.
Ja, also natürlich gilt das auch für die Schule. Es ist aber natürlich wesentlich schwerer umzusetzen. Ich habe mit einem Lehrer gesprochen, der sagte, die Schule ist ein arbeitsrechtsfreier Raum. Wenn man sich zum Beispiel mal Max Mustermann als den Durchschnittslehrer in der Pause vorstellt.
Ja.
Es klingelt endlich zur Pause, bis man alles eingepackt hat, vielleicht noch mit dem einen oder anderen Schüler oder Schülerin gesprochen hat, kommt man endlich ins Lehrerzimmer, zieht sich einen Kaffee am Automaten und Max stellt sich dann an den Kopierer an. Dort wird er von der Kollegin angequatscht, die noch was zum nächsten Wandertag wissen will. Auf einmal steht ein Kind mit Nasenbluten in der Tür. Dann fällt Max ein, oh Gott, ich habe auch noch Pausenaufsicht, raus aus dem Schulhof. Eine Schülerin kommt an und sagt, wieso habe ich denn da nur eine 3? Und am Ende der Pause ist der Kaffeebecher immer noch voll. Mhm. Es wurde ganz, ganz viel geklärt, aber so eine richtige Pause gibt's halt nicht.
Da spricht die Erfahrung auch aus dir ein bisschen, ne?
Ja, genau. Also das kennt man natürlich auf jeden Fall, ne? Und zu Hause geht das dann weiter. Also es arbeiten halt viele Lehrerinnen und Lehrer wirklich bis spät abends. Und diese 11 Stunden mit der zusammenhängenden Ruhezeit, die kann man gar nicht so wirklich einhalten.
Bevor wir gleich in die Zukunft schauen, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. mvimfokus@ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn es ein Thema gibt, das ihr hier unbedingt mal gerne hören möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. So, Ramon, also nach allem, was du erzählt hast, da muss ich sagen, der Lehrerberuf, der hört sich jetzt nicht gerade wahnsinnig attraktiv an. Also lange Arbeitstage, kaum Pausen, viele Aufgaben neben dem Unterricht. Von den pubertierenden Schülern haben wir noch gar nicht gesprochen. Die kommen ja dann auch noch hinzu mit ihren Problemen.
Die sind das geringste Problem.
Hört sich so an, ja. Was gibt's denn für Ideen, diese Arbeitsbelastung zu senken, damit ja auch Menschen sich überlegen, vielleicht möchte ich doch wieder Lehrer werden?
Zumindest am spürbarsten wäre es, wenn man die Stundenzahl senkt. Mhm. Das heißt also von diesen 27 Stunden runtergeht. Dadurch gibt's ja weniger Vorbereitungen, weniger Tests. Man hat mit weniger Schülerinnen und Schülern zu tun, um die man sich kümmern muss. Elterngespräche und so weiter und so fort. Wir haben ja schon vorhin ganz viel aufgezählt.
Aber dann brauchst du ja auch wieder mehr Personal, mehr Lehrer.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist halt dann so ein bisschen das Problem, denn die fehlen ja natürlich. Und die Gewerkschaft zum Beispiel, die sagt, der Beruf wird halt attraktiver dadurch. Aber wenn man sozusagen weniger arbeiten muss, weil wir dann ja aus anderen Bundesländern wieder Lehrkräfte ziehen würden, vielleicht junge Menschen, die anfangen, wieder Lehramt zu studieren. Aber man muss das jetzt mal aus Sicht des Bildungsministeriums sehen. Das ist natürlich ganz schön riskant, wenn sie jetzt mit den Stunden runtergehen und dann kommen diese Lehrerinnen und Lehrer nicht aus anderen Bundesländern zum Beispiel.
Ist doof dann.
Dann geht das Ganze natürlich nicht auf, ne? Und deswegen hat man halt überlegt, wie kann man denn jetzt ein bisschen langfristiger da an die ganze Sache rangehen. Und da gab es dann 2021 die Entscheidung zu dem Bildungspakt für gute Schule 2030. Und das ist bisher ein Pilotprojekt, was es nur in MV gibt, gibt es in keinem anderen Bundesland. Und es soll eben sicherstellen, dass Ziele in der Bildung auch über eine Regierungsperiode hinaus, also langfristig verfolgt werden können.
Also Bildungspakt für gute Schule 2030. Mhm. Das hört sich jetzt, also ist ein schmissiger Titel. Mir fällt da auch das Gute-Kita-Gesetz ein. Ne? Wir nennen das immer Framing. Also das bedeutet, man gibt irgendeiner Sache einen ganz tollen Namen und so sollte es dann verbreitet werden. Und über den Inhalt sagt es erstmal gar nichts aus. Ja. Also ist unterm Strich PR, muss man sagen. Ne? Dieser Bildungspakt für gute Schule, hat das Substanz? Also ist da schon was erreicht worden durch diese Maßnahmen?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich kann das so ein bisschen widerspiegeln, was du am Anfang gesagt hast, als ich da erstmal so blauäugig reingegangen bin und ganz viele Stichpunkte gesehen habe, die das Referendariat attraktiver machen und so weiter und so fort. Da waren ganz viele Stichpunkte. Ich dachte so, ja, alles wichtig, aber wie denn jetzt? Und wenn man sich aber mal so ein großes Thema wie den Seiteneinstieg zum Beispiel anguckt, das war da auch so ein Punkt, dann sieht man, dass da schon ganz, ganz viel passiert ist. Also Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind ja Menschen ohne Lehrbefähigung, die aber irgendeinen anderen Abschluss haben, wodurch sie dann halt auch einfach fachlich unterrichten könnten. Mhm. Und das Bildungsministerium hat dann zum Beispiel das Bewerbungsverfahren vereinfacht, also die Seiteneinsteiger kommen schneller in die Schulen. Sie machen auch einen Vorbereitungsdienst, berufsbegleitend, müssen vorher auch schon Qualifizierung machen und so.
Ja.
Das heißt also, da ist ganz, ganz, ganz viel passiert.
Finden die Schüler das gut, diese Seiteneinsteiger?
Ja, tatsächlich. Ich habe mich mit vielen unterhalten. Es gibt da ja ganz, ganz viele Meinungen. Aber der Großteil der Schüler fand das wirklich sehr, sehr gut, weil sie sagen, naja, die bringen endlich mal Beispiele aus der Praxis mit rein. Die arbeiten ja in diesen Bereichen. Und sie machen halt nicht, ich zitiere, so einen langweiligen Tafelunterricht. Und ich habe mich auch mit Nele Fromke unterhalten. Die ist Vorsitzende des Landesschülerrates und die hat auch gerade ihr Abi gemacht, vor einer Woche bestanden. Also von der Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und sie hatte halt vor ihrem Abi bei einem Biologen, einem Meeresbiologen Unterricht, der auch Hobbyangler war.
Cool. Er vermittelt Biologieunterricht auf eine ganz andere Weise und das ist extrem hilfreich teilweise sogar. Also es ist nur förderlich, vielleicht auch ein diverseres Lehrkraftbild im Kopf zu haben und dieses Konzept, eine Lehrkraft neu zu denken.
Nele hatte da vielleicht Glück, aber ich habe ganz, ganz viele tolle Beispiele kennengelernt, was das angeht. Gibt bestimmt auch Negativbeispiele. Aber generell die Frage, ob Seiteneinsteiger ja oder nein, die stellt sich gar nicht, weil wir brauchen diese Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen, weil es eben halt diesen Lehrkräftemangel gibt und alle sind sich einig, ohne die geht's nicht mehr.
Ich komme nochmal auf meine Schulfreunde zurück. Wenn ich an ihre Ausbildung denke, ne, die hat richtig geschwitzt. Also das war Druckbetankung vom Feinsten, ne? Also mit Wissen, mit Seminaren. Ganz früh hat sie selbst vor der Klasse gestanden und so weiter. Das muss man auch wollen, ne, sich dann da durchzubeißen. Das ist ja jetzt nicht mal eben 5 Kurse und los geht's, ne?
Ja, im Prinzip ist es nochmal ein Referendariat machen, ne?
Und zwar in kürzerer Zeit, ne, als das eigentliche Referendariat.
Ja, das nochmal gar nicht so unbedingt. Also das geht dann schon teilweise, je nachdem, was sie für einen Abschluss haben, 2 bis 5 Jahre. Aber es ist natürlich, wenn man dann schon aus einem gestandenen Leben kommt, wo man einen Beruf hatte, natürlich was ganz anderes, auf einmal wieder die Schulbank zu drücken.
Genau. Und man muss ja auch sagen, nur mit diesen Seiteneinsteigern wird das Problem ja auch nicht gelöst. Ne? Ich denke da ein bisschen über den Tellerrand hinaus. In anderen Branchen schaut man ja auch immer wieder ins Ausland, nach ausländischen Arbeitskräften. Ich stelle mir das bei Lehrkräften gar nicht so einfach vor, weil die ja auch erstmal richtig gut Deutsch sprechen können müssen, wenn sie unterrichten wollen, ne?
Ja, das ist richtig. Da hat auch Bildungsministerin Simone Oldenburg was zu gesagt, als es nämlich eine Infoveranstaltung für ausländische Lehrkräfte gab, dass Sprachtrainings da ganz, ganz wichtig sind. Und das macht das Bildungsministerium auch in Kooperation mit der Uni Greifswald zum Beispiel. Und mittlerweile haben wir auch schon knapp 300 ausländische Lehrkräfte. Die Ecolea in Rostock ist da zum Beispiel auch ganz vorne mit dabei. Und diese Lehrerinnen und Lehrer aus dem Ausland können ja auch helfen, weil sie bringen natürlich Sprachen mit, die andere Kinder sprechen. Wir haben vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass Zuwanderung natürlich auch eine Herausforderung für die Schulen ist. Und wenn man dann auch noch ein bisschen weiter denkt, diese Lehrerinnen und Lehrer kommen vielleicht auch aus Teilen der Welt, wo sie Fluchterfahrung machen mussten. Ja. Und die Kinder, die zugewandert sind, haben vielleicht auch diese Fluchterfahrung. Also da steckt natürlich ein Potenzial drin, was logischerweise auch genutzt werden muss.
Keine Schule kann sich ja jetzt ihre Lehrer backen. Auch Seiteneinsteiger, die brauchen ja einen Moment, bis sie dann wirklich einsatzbereit sind. Deswegen nochmal die Frage, also was könnte denn jetzt kurzfristig funktionieren? Also lass uns mal erst im Unterricht anfangen. Was kann man da machen, um das die Arbeit zu erleichtern?
Ja, das auf mehrere Schultern aufteilen, ne? Also mit sogenannten Alltagshelfern zum Beispiel. Das sind also Menschen, die einen Berufsabschluss haben, aber nicht unbedingt irgendwas Pädagogisches. Und die können natürlich im Unterricht unterstützen. Das gibt es auch schon, dass sie 25 Stunden pro Woche beispielsweise im Unterricht helfen, können aber auch außerhalb helfen, bei Wandertagen organisieren und so weiter. Und das Bildungsministerium hat erst im Mai die Stellen dafür verdoppelt. Aktuell heißt das, dass es 240 Alltagshelferinnen und Helfer gibt an unseren Schulen hier im Land. Aber man muss natürlich da auch wieder gegenüberstellen, wir haben über 550 allgemeinbildende Schulen und mehr als 160.000 Schülerinnen und Schüler. Da kann man natürlich sagen, der Effekt ist vielleicht kaum spürbar marginal, bei dem einen oder anderen Lehrern, ne? Ja. Und die GW, die fordert auch sogenannte multiprofessionelle Teams. Da sind die Alltagshelfer mit drin. Da können aber auch Sonderpädagogen, Verwaltungskräfte und andere Helfer mit drin sein. Die können natürlich ganz viel an Belastung abnehmen.
Das ist also eine Idee für im Unterricht und für alles drumherum. Also diese ganze, was wir schon hatten, was da der Rattenschwanz, der da so mitkommt.
Außerhalb des Unterrichts kann man ja auf alles mal gucken, wofür man jetzt nicht Lehramt studiert haben muss.
Klassenfahrten zum Beispiel
organisieren. Ja, ganz genau. Habe ich ja gerade schon gesagt, das könnten auch Alltagshelfer übernehmen. Und ich habe auch mit Ulrike von Malotki gesprochen, Lehrerin am Recknitz Campus in Lage. Und sie hat folgende Idee.
Letzten Oktober war ich in Valencia mit 50 Schülern. So, da kann man sich vorstellen, wie ist es von 50 Schülern die Reisedokumente aufzunehmen, ob man einen kleinen Koffer oder einen mittleren Koffer möchte, das zu überprüfen, ob diese Überweisung auch angekommen ist auf dem Schulkonto. Das ist eine Riesenarbeit, die da passiert, die natürlich eine Reisekauffrau zum Beispiel viel besser machen kann, weil die ist dafür ausgebildet und dadurch vielleicht auch gar nicht so lange braucht dafür wie ich. Aber wo ich meine Zeit, die ich eigentlich für Unterrichtsvor- und Nachbereitung benutze oder Unterricht, mit organisatorischen Dingen verwende einfach.
Diese Idee gibt es auch schon an größeren Berufsschulen. Ich war am regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz in Waren. Dort gibt es Susanne Demont, die ist Verwaltungsfachangestellte. Und die organisiert zum Beispiel Fahrten, aber auch einen ganzen Gesundheitstag für Lehrerinnen. Und für die Schulen im Land wäre natürlich so eine Kraft absolut Gold wert. Also man müsste Susanne Demont eigentlich klonen.
Ja, das wäre natürlich super. Wir haben noch gar nicht über die Ausstattung gesprochen. Also die könnte wahrscheinlich auch besser sein, vermute ich mal, oder? Also alles Technische und so weiter, was da ist in der Schule.
Ja, das auf jeden Fall, wenn wir mal in Waren bleiben. Das ist eine Schule, die sehr, sehr gut ausgestattet ist.
Da war ich auch schon, das stimmt. Die sind sehr weit vorne.
Mhm. Absolut. Also wenn man da mal durch die Unterrichtsräume geht, kann man nur sagen, ja. Wow. Da steckt der Landkreis aber auch dahinter. Mhm. Und das ist bei kleineren Gemeinden vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt kommt noch dazu, dass nach Corona sich auch einiges verzögert hat. Es gibt ja den sogenannten Digitalpakt, wo das alles geregelt ist, dass eben technische Ausstattung mehr in die Schulen kommen sollen. Und da ist wirklich auch schon ein ganz schöner Schritt nach vorne gemacht worden. Aber einige Schulen natürlich hinken da auch ein bisschen hinterher. Mhm. Auch das Thema Weiterbildung ist da ganz, ganz wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer auch geschult werden, mit dieser Technik umzugehen. Und man muss das auch noch ein bisschen anders denken, denn Lehrkräfte brauchen zum Beispiel auch einen Arbeitsplatz in der Schule. Oft gibt es ja nur das Lehrerzimmer und ich saß ja an einigen und weiß, dass es da teilweise ganz schön laut sein kann, weil das ist ja sozusagen Arbeitszimmer und Pausenraum zugleich. Und wir kennen das alle, das ist nicht optimal, da lässt man sich ablenken, ja. Und kann sich nicht wirklich konzentrieren. Am Recknitz-Campus in Lage zum Beispiel gibt es den Raum der Stille. Dort wird also nur gearbeitet und nicht gequatscht. Und ich habe Thomas Beutling, den stellvertretenden Schulleiter dort, auch gefragt, ja, gibt es denn so eine Möglichkeit auch für Pausenräume? Und er meinte, nee, das gibt es noch nicht. Und er sagt selber auch, dieses typische Lehrerzimmer ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir bräuchten eigentlich mehrere kleine Inseln, damit Lehrerinnen und Lehrer sich auch zurückziehen können, um zu arbeiten oder eben auch um zu pausieren. Und das ist auch eine Empfehlung von der Arbeitsmedizinerin Steffi Kreuzfeld, dass sie halt sagt, ja, es braucht halt Rückzugsmöglichkeiten. Das Problem ist bloß, diese Räume fallen ganz, ganz schnell hinten runter, weil man natürlich als erstes verständlicherweise auf Schülerinnen und Schüler guckt, dass es denen auch gut geht und aus Geldgründen gibt es dann halt diese Pausenräume für Lehrerinnen und Lehrer nicht.
Apropos Geld, die Verbeamtung ist ja auch etwas, das immer gerne mal genannt wird, ja. Um den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Verbeamtung bzw. mehr Geld ist ja auch was, was hilft, vermeintlich unattraktive Jobs irgendwie beliebter zu machen.
Ja, also
fehlt ja auch dann wahrscheinlich das Geld, ne?
Ja, schon, aber da wurde auch viel gemacht und das ist auch ein ganz spannender Punkt. Zu mehr Geld sagt natürlich keiner nein. Und die 2014 kam ja diese Verbeamtung, gab aber auch viel Unmut, weil verbeamten lassen kann man sich nur bis 40 Jahre.
Das ist unfair.
Es ist in dem Sinne wirklich unfair.
Wir beide werden raus, ne?
Wir wären raus. Mhm. Wir wären beide raus. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon auch in die DDR-Zeit oder Nachwendezeit geguckt. Und das waren ja die Lehrkräfte, die das System quasi durch diese schwere Zeit manövriert haben. Und die haben halt nicht mehr von dieser Verbeamtung profitiert.
Ne? Stimmt, ja. Mhm.
Und trotzdem macht das Land ja viel, um jetzt zum Beispiel auch mal Mangelfächer ausgleichen zu können, wie Physik oder Informatik. Und auch um Lehrkräfte an ländliche Schulen zu bringen. Mhm. Dafür gibt es mittlerweile auch mehr Geld. Also das ist schon ein Lockmittel des Bildungsministeriums. Ein ganz neues Ergebnis des Bildungspaktes ist zum Beispiel auch, dass mehr Arbeit besser bezahlt wird. Das ist, ich habe das okay schon bekommen, noch eine nicht veröffentlichte Information. Es geht nämlich darum, dass Vertretungsstunden jetzt besser bezahlt werden. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Grundschule.
Ja.
Ein Grundschullehrer oder eine Grundschullehrerin sind sie ja meistens, kriegen gut 51 Euro brutto für eine Stunde. Die ersten drei Vertretungsstunden müssen sie unbezahlt machen. Würde woanders wahrscheinlich auch nicht klappen. Ab der vierten Stunde bekommen sie ungefähr die Hälfte von diesen 51 Euro bezahlt. Ist natürlich super wenig. Hm. Jetzt gibt es eine Pauschale, die das Ganze angehoben hat. Das heißt, jetzt ist man mittlerweile bei 43 Euro. Also ein deutlicher Anstieg und ein guter Gewinn für die Lehrkräfte. Wenn man das aber mal so zusammenfasst, was das Thema Geld angeht, darum geht es Lehrerinnen und Lehrern gar nicht. Es hat keiner mit mir über ein Gehalt gesprochen, denn sie wissen alle, wir verdienen ja gut. Hm. Und Ines Brosin, das ist eine Lehrerin aus Dommersdorf bei Rostock, die hat das eigentlich auf den Punkt gebracht, was mir ganz, ganz viele Lehrer und Lehrerinnen gesagt haben. Ich zitiere mal mal, wir wollen nicht mehr Geld, wir wollen Entlastung.
Du hast mir auch erzählt, dass es Ideen gibt, was die Lehrer selbst machen können, um sich die Arbeit und ja das Leben zu erleichtern. Sag mal bitte was darüber.
Ja, da können wir zum Beispiel wieder auf den Recknitz Campus in Lage gucken. Dort gibt es eine enge Zusammenarbeit von Lehrkräften. Die nennen das kooperative Arbeitszeit. Das ist also ein Zeitraum, wo kleinere Teams zusammenarbeiten können. Mhm. Weil das ist auch so ein Kritikpunkt am Bildungswesen. Lehrerinnen und Lehrer sind Einzelkämpfer. Die bereiten jede Stunde alleine vor. Und wenn man mal bedenkt, dass sich ja logischerweise Themen im Unterricht immer wiederholen und auch die Klassenstufen sich immer wiederholen, könnte man sich ja die Arbeit aufteilen. Und genau das macht man eben in Lage. Die gucken sich halt an, wir haben eine Unterrichtseinheit, da kannst du das zu machen, andere Lehrkraft übernimmt das. Und so muss nicht jede einzelne Stunde vorbereiten. Und diesen Grundstock stellen sie dann online und können den sozusagen mit allen Kolleginnen und Kollegen teilen. Und das hilft ja auch gerade zum Beispiel den jungen Kollegen, wenn die eben mehr Zeit für ihre Vorbereitung brauchen.
Na klar, aber trotzdem nochmal die Frage, wie will man denn an die jungen Kollegen kommen? Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sein möchten, der Lehrerberuf, der bräuchte schon dringend mal eine PR-Kampagne.
Weil, also die gibt's tatsächlich schon, ne? Also,
echt?
Ja, also ich kann mich noch vor Jahren zum Beispiel erinnern, da flogen auch Flugzeuge bei uns durchs Land, wo dann halt für Lehrerinnen und Lehrer oder Referendare und Referendarinnen geworben wurde.
Ach.
Und wenn man mal so auf die Seite und so guckt, da gibt's wirklich viele Dinge, wo MV wirklich versucht, an Lehrerinnen und Lehrer zu kommen.
Wie kommt man denn an die Schulabgänger ran, dass die mal Lehramt studieren?
Ja, generell natürlich die Arbeitsbedingungen besser machen, denn die schrecken schon viele ab. Aber wenn man mal genau hinguckt, fangen eigentlich genügend junge Menschen Lehramtsstudium an. Aber das Problem ist, es bleiben nicht so viele dabei.
Okay.
Im Durchschnitt jeder zweite bricht das Lehramtsstudium ab, die gehen verloren. Bei den Regionalschulämtern sind es teilweise sogar 70%.
Das ist echt viel.
Das ist wirklich viel. Ja, und diese Gründe sind halt gar nicht so einfach rauszubekommen, weil die gehen, antworten natürlich nicht mehr. Damit hat sich aber Fall gerade beschäftigt, der ist Bildungswissenschaftler an der Universität Rostock und er hat sich halt angeguckt, warum brechen denn Leute ab? Er hat mir mal so ein Beispiel gegeben mit Informatik. Da steht das Bildungswesen auch mit der freien Wirtschaft in Konkurrenz, weil Informatiker fehlen auch dort. Die bezahlen natürlich ganz schön gut und dadurch entscheiden sich viele, wenn sie ihr Informatikstudium auf Lehramt fertig gemacht haben, dann doch dort lieber zu arbeiten. Oder mal so ein zweites Beispiel, was auch sehr, sehr gerne genommen wird, ist Mathematik. Ein Regionalschullehrer sitzt dort mit Bachelor- und Masterstudenten in einer Vorlesung. Er hat also die gleichen Inhalte, die ja weit über seinen Schulstoff hinausgehen. Jetzt muss man sagen, ja, das Studium ist auf jeden Fall der wissenschaftliche Teil der Ausbildung. Mhm. Aber dennoch sagt der AStA zum Beispiel, also der Allgemeine Studierendenausschuss hier an der Uni in Rostock, dass der Praxisbezug im Lehramtsstudium total fehlt. Und das hat auch das Land erkannt und Bettina Martin als Wissenschaftsministerin ist ja dafür verantwortlich und sie will auch den Praxisanteil erhöhen. Da soll es im Sommer 2026 eine Reform geben. Vielen geht das nicht weit genug. Die sagen, es muss noch viel, viel mehr runtergeschraubt werden zugunsten von Pädagogik, Didaktik und so weiter, damit das Ganze halt ein bisschen praxisnahe auch gestaltet wird. Und der AStA in Rostock sagt zum Beispiel, die Hochschule für Musik und Theater hier in Rostock macht das super gut schon. Dort gehen Studierende einmal wöchentlich an die Schulen, damit sie früh mit denen in Kontakt kommen und machen da ihre Praktika und so weiter. An der Uni Greifswald gibt es es natürlich auch. Das heißt also, man müsste das noch viel, viel mehr ausweiten und viel praktischer machen.
Ja, das sind jetzt Beispiele aus Städten gewesen. Profitieren denn auch die Schulen auf dem Land davon?
Ja, natürlich ein bisschen weniger. Wenn man mal guckt, einen großen Lehrkräftemangel gibt es in den Unistädten Rostock und Greifswald zum Beispiel noch nicht, aber auf dem Land
eher. Da sind ja auch die Unis, ne?
Ja, genau. Ja. Und das Land gibt sich da auch Mühe mit der sogenannten Lehrerbildungslandpartie. Das ist
schon
quasi
wieder so was Schönes.
Ja, das ist wie eine Klassenfahrt. da werden Studierende dann quasi an die ländlichen Schulen gebracht und reisen dort von Schule zu Schule, können sich dort vor Ort mit den Leuten unterhalten. Und es geht ja ganz viel um Identifikation. Gerade die Schule ist so ein Raum, mit der muss man sich identifizieren können. Deswegen versucht man da natürlich Kontakte zu knüpfen. Und ich habe auch mit Martha Quering gesprochen. Sie ist Schulleiterin am Bildungscampus in Detmannsdorf. Das ist südwestlich von Ribnitz-Damgarten. Und sie sagt, das ist so, so wichtig, dass schon im Studium die jungen Menschen an die Schule gehen, damit sie sich halt eben leichter mit den Schulen identifizieren können.
Wir haben gerade gehört, die Lehrer arbeiten zusammen, dass sie praktisch nicht die Arbeit doppelt machen. Gilt es auch für Schulen? Arbeiten die auch zusammen?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ist relativ selten. Ich habe ja gerade schon von Martha Querin gesprochen, die für Detmannsdorf sagt, ja, sie sieht eine ganz, ganz große Chance darin, dass Schulen sich zusammentun. An ihrer Schule, schauen wir mal schon ins nächste Schuljahr nach den Ferien, da gibt es nur einen einzigen Schüler, der im Mathe-Leistungskurs sitzt. Und für diesen einen Schüler jetzt eine Lehrkraft abzustellen, ist ja total ineffektiv. Mm. Und deswegen tut sich die Schule mit der Greenhouse School in Graal-Müritz zusammen. Der Schüler schaltet sich dann per Videostream in den Unterricht dort und hat dann auch den Vorteil, dass er andere Schülerinnen und Schüler kennenlernt. Die helfen ja natürlich auch beim Lernen. Im Gegenzug könnte Detmannsdorf zum Beispiel dann einen Biolehrer stellen, der dann einen Biokurs macht, wo sich dann Graal-Müritz auch mit zuschalten kann. Mhm. Das ist jetzt mal so vorausgedacht für das nächste Schuljahr. In diesem Schuljahr gibt es schon was, nämlich den digitalen Physiklehrer in Detmannsdorf. Da schaltet sich Fabian Gottwald, der ist ein studierter Physiker, auch per Stream in eine 9. Klasse und gibt dort Physikunterricht. Und das macht er zusammen mit einer Lehrerin vor Ort, die im Raum sozusagen dann aufpasst, dass alles vernünftig läuft. Sie hilft ihm auch bei der Unterrichtsvorbereitung, also alles, was jetzt Methodik und Didaktik und so angeht. Und er ist halt der Experte in Physik. Und das haben wir auch mit der Kamera begleitet. Und das ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, welche Chancen und sicherlich auch Grenzen der digitale Unterricht hat. Wir können ihn ja in den Shownotes verlinken.
Ja, da packe ich alles rein, genau. Raman, lass uns zum Schluss nochmal ganz weit in die Zukunft schauen. KI, künstliche Intelligenz scheint ja im Moment das Allheilmittel für sämtliche Personalnöte zu sein. Kannst du dir vorstellen, dass sowas in der Schule auch funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Und das wird auch kommen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Wenn man mal, ich habe wirklich alle, fast alle, mit denen ich gesprochen habe, gefragt, wie stellt ihr euch die Schule von morgen vor?
Ja.
Und da kommt das andauernd. Zum Beispiel auch Martha Querin ist davon überzeugt. Sie stellt sich nämlich einen kleinen Roboter vor, der sie morgens in ihrem Schulleiterbüro begrüßt und ihr dann über den Tag Aufgaben abnimmt.
Davon träumen wahrscheinlich mehrere.
Ja. Und das ist vielleicht gar nicht so unbedingt noch ein Traum, weil wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Bleiben wir mal in Detmannsdorf. Dort gibt es zum Beispiel ein Programm, eine relativ einfache Technologie, mit dem man so Frage-Antwort-Tests auch erstellen kann. Mhm. Das System wertet dann die Schülerantworten aus und errechnet eine Note. Das spart natürlich schon mal wieder Korrekturzeit, wenn wir mal über Entlastung wieder nachdenken. Ja. Der Recknitz-Campus in Lage, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Und der probiert gerade von einem Start-up eine KI aus, die komplexe Aufsätze korrigieren soll. Der Lehrer muss dann den Aufsatz nur noch einscannen. Mhm. Das Programm erkennt dann die Handschrift, zeigt auch Grammatik und Rechtschreibfehler an und wertet das Ganze sogar inhaltlich aus.
Da ist jetzt die große Frage, würde er auch erkennen, ob diesen Aufsatz auch eine KI geschrieben hat?
Das ist eine gute Frage, aber das geht tatsächlich auch mit handschriftlichen Aufsätzen.
Ja.
Es ist natürlich die Frage, ob der jetzt abgeschrieben ist oder nicht. Mhm. Aber gehen wir mal davon aus, dass es jetzt im Unterricht geschrieben wurde und es keine KI ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob der das sozusagen auch erkennen würde. Man muss aber auch sagen, es klappt da jetzt alles noch nicht so wirklich einwandfrei. Deswegen korrigieren die Lehrerinnen und Lehrer da ihre Aufsätze auch noch zusätzlich selbst. Sie können dann die Ergebnisse aber mit dem Programm eben vergleichen, ne? Und können dann dem Startup zurückmelden, das und das müsst ihr auf jeden Fall noch verbessern. Also das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, dann kann man Lehrerinnen und Lehrer auch entlasten von diesen lästigen Korrekturarbeiten.
So, Ramon, nachdem wir über fast alle Aspekte dieses Themas gesprochen haben, was ist denn dein Fazit zum Thema Lehrkräftemangel, Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer? Versuch's mal in zwei Sätzen.
In zwei Sätzen. Also dieses Lehrkräfteproblem gibt es natürlich in ganz Deutschland und wir haben in die Geschichte geschaut. Das hat lange gedauert, bis wir dieses Problem hatten. Es wird auch noch lange dauern, bis wir dieses Problem gelöst haben. Und es wird auch nicht die eine Lösung geben, sondern da muss von der Politik, da passiert ja natürlich viel, auch was kommen. Und die Schule, haben wir ja gerade gehört, hat auch viele kleine einzelne Lösungen. Und unterm Strich muss ich wirklich sagen, ja, wir haben über viele Probleme gesprochen, aber alle Lehrerinnen und Lehrer haben auch immer wieder betont, wie gern sie eigentlich ihre Arbeit machen. Sie würden sich gerne auf Schülerinnen und Schüler konzentrieren, auf ihren Unterricht und alle anderen Aufgaben müssten halt ein bisschen reduziert werden. Also wir haben sehr, sehr viele engagierte Menschen dort an den Schulen und mit sehr, sehr vielen Ideen und Engagement, die muss man eben halt umsetzen. Wir haben alles da, worauf wir wirklich aufbauen können.
War mehr als zwei Sätze, aber das verzeih ich dir.
Sorry.
Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ramon Gerwin, der Bildungsexperte aus dem Ostseestudio Rostock. Ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Die Redaktion hatte Melanie Jaster. ihr habt es vielleicht schon ein bisschen durchgehört. Wir haben nicht nur den Podcast zum Thema Bildung, sondern eine ganze Serie gemacht im Nordmagazin auf NDR1 Radio MV und auch auf ndr.de/mv. Alle Infos und Links, die stelle ich dann auch nochmal in die Shownotes. So, und ganz zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Falls euch unser ganzes Paket zum Thema Bildung noch nicht reicht, dann empfehle ich den Podcast Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume. Bob Blume, das ist ein, ich wusste nicht, dass es gibt, aber offensichtlich gibt es. Es ist ein Bildungsinfluencer, also jemand, der in Social Media über das Thema Bildung spricht. Und in diesem Podcast, da geht es um alles rund um Schule, Schulsystem und Bildung. Und den Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek. Das war MV im Fokus. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Annette Ewen.